Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das ganze Bildungssystem muss in Deutschland immer mal wieder auf den Prüfstand. Das Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen der Kultusminister ebenso wie die Frage nach den Lerninhalten und Lernformen. Einer, der sich intensiv damit beschäftigt hat, wie die Schule der digitalen Zukunft aussehen könnte und sollte, ist der Lehrer, Blogger und Bildungspodcaster Bob Blume. Er hat ein Buch verfasst, in dem er Antworten gibt auf die titelgebende Frage, warum noch lernen? Er ist uns nun zugeschaltet. Zunächst, Herr Blume, nehme ich noch mal kurz Bezug auf das Interview eben mit der KMK-Präsidentin. Sie thematisierte das Hin und Her von Bund und Ländern bei der Finanzierung des Digitalpaktes 2.0. Gerade ist wieder Bewegung ins Spiel gekommen. Was sagen Sie dazu? Ist das ein unwürdiges Hin und Her auf dem Rücken der Schülergeneration?
Im Grunde genommen haben Sie es genau so gesagt. Man muss sagen, dass dieser, naja, nennen wir es mal Zirkus Digitalpakt 2.0 ja mindestens schon ein halbes Jahr geht. Beide Verhandlungspartner, sowohl Bund und Länder, haben da wirklich nicht das beste Gesicht gezeigt. Aber Sie haben recht, es ist vor allen Dingen auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler. Denn das, was der erste Digitalpakt gemacht hat, war ja zunächst einmal zu einer Ausstattung, zu einer Infrastruktur zu kommen, die einfach noch nicht gegeben war. Und um jetzt tatsächlich nachhaltig das Ganze auch einzubinden in den Unterricht, muss natürlich auch die Administration mitgedacht werden, muss mitgedacht werden, dass die Technik irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Und das geht alles nur, wenn man sich schleunigst darauf einigt, wie das Ganze finanziert werden kann.
Bei den PISA-Studien ist Estland die Nummer 1 bei der Digitalisierung weit vorne, weit vor Deutschland. Aber in der Schule selbst geht es in Estland um die soziale Interaktion zwischen Lehrenden und Schülern. Im Klassenzimmer steht nicht das digitale Lernen im Vordergrund. Ist das auch Ihre Idee, einen Unterschied zu machen zwischen zu Hause und im Unterricht?
Ja, genau das ist der springende Punkt. Es geht nicht darum, dass die persönlichen Geräte der Schülerinnen und Schüler, die ja unglaublich viel Ableckungspotenzial haben, gerade was Social Media angeht, einfach auf Teufel komm raus in den Unterricht integriert werden, sondern es geht in der Tat um soziale Interaktion, es geht um Tätigkeit und das Digitale kann dann eingebunden werden, wenn es organisch eben funktioniert, wenn es für den Unterricht sinnvoll eingesetzt wird. Man kann das ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, Lernen im 21. Jahrhundert bedeutet im Grunde genommen Lernen mit, über und auch trotz Medien.
Bei den digitalen Geräten, da macht zum Beispiel Dänemark auch weit vorne, was die Digitalisierung angeht, gerade eine Rolle rückwärts. Und auch die ständige wissenschaftliche Kommission, die die Kultusministerkonferenz berät, hält Smartphones in der Grundschule für keine gute Idee, weil neuere Hirnforschungsergebnisse und empirische Erfahrungen dagegen sprechen. Je früher, desto besser, hieß es mal eine ganze Weile. Das ist jetzt nicht mehr so. Wie sollte also Digitalität in der Schule gehen?
Man muss, glaube ich, zwei Dinge auseinanderhalten. Erstens macht Dänemark eine Rolle rückwärts und mit dieser Rückwärtsrolle sind sie trotzdem noch weiter als wir. Das heißt, sie gehen eher von diesem alles muss digital sein wieder zurück. Da sind wir ja in Deutschland gar nicht. Und der zweite Punkt ist, und das ist, finde ich, durchaus auch sinnvoll, nochmal darüber nachzudenken, mit welchen Geräten wollen wir eigentlich arbeiten? Und da sind wir eigentlich beim Digitalpakt. Denn wenn Schülerinnen und Schüler Geräte zur Verfügung gestellt bekommen, die sie als Werkzeuge nutzen können, die sie im Sinne einer Kollaboration, kreativen Arbeitens nutzen können. Und sie müssen eben nicht auf ihre eigenen aufmerksamkeitsfangenden Geräte zugreifen. Dann haben wir hier eine Trennung. Auf der einen Seite eben das Erlernen von Kulturtechniken innerhalb der Digitalität und auf der anderen Seite eben auch eine Medienkompetenz, die sich abkoppelt von diesen Geräten, die ja schon zu Hause auch sehr, sehr viel konsumiert werden. Also insofern, ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt zusätzlich noch mal anfangen zu differenzieren. Ein Schritt wäre, darüber nachzudenken, in welchen Stellen eben Digitales Sinn macht und an welchen nicht. Ich gehe absolut mit, dass man in der Grundschule mit Smartphones nicht unbedingt hantieren muss.
Jetzt stehen alle Länder der Welt vor derselben Herkulesaufgabe, jungen Menschen deutlich zu machen, warum sich Lernen noch lohnt, wenn der Weg, der sie ans Ende eines solchen Lernens bringt, sehr viel leichter von einem digitalen Assistenten übernommen werden kann. Also KI und ChatGPT nehmen uns vieles ab, was einmal Lernen ausgemacht hat. Sich Wissen aneignen, Gedanken strukturieren, ist alles nicht mehr notwendig, weil in Windeseile KI oder ChatGPT jede offene Frage beantworten kann. Wie würden Sie diese Herkulesaufgabe, vor der alle stehen, lösen wollen?
Ja, zunächst mal ist das ja total spannend, ne? Denn diese Frage, warum soll ich das überhaupt noch lernen, die ist ehrlich gesagt nicht neu. Das werden alle Eltern kennen, die mit ihren Kindern vor einem großen Hausaufgabenstapel sitzen und den Kindern erklären müssen, warum soll ich das eigentlich machen. Aber jetzt wird sie natürlich stark forciert. Und eine Antwort darauf, die kennt jeder, der gerne und gut lernt, ist, dass das Lernen selbst ja total sinnerfüllend und bedeutsam sein kann, wenn man versteht, warum man es tut und was es einem bringt. Und das ist eine Aufgabe, die die Schule jetzt leisten muss. Aus meiner Sicht zusammen mit künstlicher Intelligenz. Und zwar auf dem unterschiedlichen Level kann KI dann eingesetzt werden, um sein Lernen zu vertiefen, aber eben auch, um in der Schule zu thematisieren, wo sollte ich das eigentlich nicht tun? Und das ist wird eine große Aufgabe aus meiner Sicht der Schule, diese Reflexion darüber, wann nutze ich das, wie nutze ich das und vor allem, wann nutze ich es nicht, sondern muss mich selbst anstrengen, nochmal zusätzlich einzubringen.
Ich bleibe nochmal bei dem Warum. Wie wollen Sie den Schülern, den Schülerinnen beibringen, warum Lernen, sich anstrengen, ja, noch notwendig ist?
Im Prinzip ist die Frage schon die Antwort. Das Warum, also die Relevanz für die Schülerinnen und Schüler, wenn die gegeben ist, dann verstehen sie auch, warum das Ganze Sinn ergibt. Das Interessante daran ist, dass außerhalb der Schule die Schülerinnen und Schüler das ja auch wissen. Das heißt, man lernt ja zum Beispiel auch, wenn man Computerspiel spielt. Man lernt beispielsweise, indem man sich Tutorials anschaut. Es gibt ganz viele Schülerinnen und Schüler, die unglaublich firm sind in Inhalten, die in der Schule überhaupt gar keine Rolle spielen. Und diese beiden, ich sage jetzt mal, Planeten miteinander zu verbinden, nämlich das außerschulische Lernen, das schon digital, kollaborativ, kommunikativ stattfindet und das in der Schule, in dem eben die Relevanz aufgezeigt wird und, wenn ich das als Nebensatz sagen darf, dort, wo diese Relevanz nicht vorhanden ist, auch zu überdenken, was weg kann, das wird eben die zentrale Aufgabe einer Schule zu unserer Zeit, in der wir ja quasi im Informationsüberfluss leben und gerade die Beurteilung, was ist eigentlich relevant, so schwierig für jeden Einzelnen wird.
Relevanz, mir fällt da als Stichwort auch noch ein Spaß daran, Neugier zu lernen, sich Wissen anzueignen. Sie hatten gerade die außerschulischen Orte, bei denen das ja eher so ist, angesprochen. Bildung, allein das Wort, das fällt bei vielen Menschen ja auf wenig Begeisterung, auf einen ja so unwilligen Resonanzboden. Dabei müsste jedem ja klar sein, dass Bildungsfragen nicht nach der Schulzeit abgehakt sind, sondern Weiterlernen notwendig ist und das gerade in unserer schnelllebigen Welt. Wie lässt sich da Bewusstsein und auch Lust am Weiterlernen schaffen?
Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das tatsächlich so ist, dass Bildung so einen schlechten Stand hat. Ich glaube, das Problem ist eher, dass Bildung betrachtet wird aus einer Perspektive des eigenen Lernprozesses selbst, also aus der Bildungsbiografie. Und aus dieser Perspektive ist dann alles Bildung, was man selbst irgendwie erfahren hat. Aber man denkt sich sozusagen diese, wie Sie gerade gesagt haben, schnelllebige Zeit nicht unbedingt mit. Und jetzt kommt der springende Punkt. Lernen als leidenschaftlichen, als Prozess zu begreifen, der motiviert, der Spaß macht. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Schule, fernab der Zertifikate und der Noten. Denn es mangelt nicht an Informationen, aber wenn die nur rumliegt und man keine Lust hat, sich selbst anzustrengen, um mit der was zu machen, dann nützt es einem natürlich auch nichts.
Lust am Lernen mit und ohne Digitalisierung, mit und ohne künstliche Intelligenz. Das ganze Bildungssystem in Deutschland müsste umgebaut werden. So ist eine Ihrer Forderungen, die Sie in Ihrem Buch »Warum noch lernen?« äußern. Kann unser Bildungssystem dazu lernen?
Ja, das kann es. Das Interessante ist ja manchmal auch das Frustrierende, dass es zahlreiche Beispiele gibt, wie das umgesetzt wird. Und zwar trotz aller Unkenrufe von denjenigen, die jetzt sagen, dass die Leistungen selbst immer schlechter werden. Gerade dort, wo Heterogenität eingeplant wird, wo integrativ gearbeitet wird und auch inklusiv. Also ich kann jedem nur empfehlen, zum Beispiel bei den Schulen des Deutschen Schulpreises mal nachzuschauen, was die besser machen, was die anders machen. Wir haben ein Problem der Skalierbarkeit, der Erweiterbarkeit. Weil das aber so ist, ist es aus meiner Sicht eben auch zu wenig, einfach nur zu sagen, jetzt muss politisch quasi nächste Entscheidung gefällt werden, schon ändert sich das Bildungssystem. Natürlich, das verlange ich auch. Aber ich glaube, dass man mit einer Haltung, wie wir sie eigentlich gerade besprochen haben, die Lust am Lernen, die Relevanz, die Frage danach, wie lerne ich eigentlich gut, auch von innerhalb der Schulen dafür sorgen kann, dass das Bildungssystem nach und nach umgebaut wird hin zu einem Schulsystem, das sozusagen außerhalb jetzt von politischen Entscheidungen für die Schülerinnen und Schüler das bietet, was Schule eigentlich bieten soll, nämlich sie zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu machen, die danach finanziell unabhängig sein können, kulturell teilhaben können und gesellschaftlich sich organisieren können.
Bob Blume, Lehrer, Blogger, Podcaster und Bildungsinfluencer bei uns im Deutschlandfunk. Sein Buch erscheint am 11. September. Warum noch lernen? Danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ganz herzlichen Dank.